Kreisab, die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hatten auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder Deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Wir sind zurück mit einer unserer üblichen Sendungen, Episode 59 von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen an alle, die zuhören. Und herzlich willkommen zurück an meinen eigentlichen Stammgast, Christian Stein von Handworld. Hallo nach Köln.
Ich grüße dich.
Ja, Christian, wie hast du denn die WM-Pause überstanden, beziehungsweise deine Kreisab-Pause überstanden?
Ja, WM-Pause haben wir natürlich nicht richtig, weil wir müssen ja bei Handball World auch nicht nur die WM, sondern auch natürlich den Frauenhandball weiter abdecken. Also von daher haben wir natürlich genügend zu tun gehabt. Daneben gibt es natürlich auch gerade im Rheinland schon die ersten karnevalistischen Aktivitäten, auch wenn sich das im Vergleich zum Vorjahr etwas gemäßigter darstellt, weil wir keinen Prinz diese Session stellen, aber von daher alles ein bisschen ruhiger, als es letztes Jahr der Fall war, aber ja, ganz gut.
Das hört sich doch fantastisch an und du bist für nächste Woche für Rosenmontag schon entschuldigt, das gönne ich dir. Und wir wollen dann direkt durchstarten. Heute nur eine kurze Ausgabe, weil nächste Woche ja dann die Woche ist, wo wir richtig viele Spiele wieder haben. Champions League geht ja dann auch wieder los und die Bundesliga startet im Prinzip dann morgen Abend wieder mit den ersten Spielen, wobei es am Wochenende schon eine Partie gab. Kurzes Statement von dir dazu, Christian. Knapper Sieg des HC Erlangen gegen Barling. Die Barlinger scheinen nach einem super Saisonstart da unten jetzt richtig reinzurutschen.
Ja, also sie haben natürlich auch die ganze Saison über gewarnt, weil sie mit vielen Spielen praktisch gestartet waren und dementsprechend von den Minuspunkten schon immer schlechter dastanden, als dieser super Saisonstart das irgendwie erschienen ließ. Von daher, da hatte man bei Balingen immer so diese Vorsicht gehabt. Aber klar, jetzt gerade, es ist auch dieser komische Spielrhythmus, den Balingen natürlich auch hat, dadurch, dass sie praktisch in ein 34-Spieltage-Schema reingepresst werden mussten. Also dann ist es vielleicht auch schwer für so eine Mannschaft, so einen richtigen Rhythmus aufzunehmen, weil dann hat man mal irgendwie alle 3 Tage ein Spiel, dann wieder aber 2 Wochen gar nichts und so. Ich glaube, das macht den Balingern auch zu schaffen.
Das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen und schauen wir mal, wie sich das in den kommenden Wochen entwickelt. Für die Spannung im Abstiegskampf ist das natürlich super und ich hatte ja am Wochenende beim All-Star-Game mit Nicolas Katsiganis gesprochen, der ist richtig heiß und der glaubt auch wirklich dran, dass es mit dem Klassenerhalt etwas werden kann für die Franken. Dann wollen wir direkt mal weiterschauen. Vom Frankenland gehen wir ein bisschen in den Norden Richtung Hessen. Die MT Melsungen hat den Vertrag mit Michael Roth direkt bis 2020 verlängert. Das ist ein Statement.
Ja, das ist ein Statement. Aber man muss natürlich auch sagen, dass unter Michael Roth praktisch jetzt auch die richtigen Weichenstellungen vorgenommen wurden und sich Melsungen natürlich auch entsprechend gut entwickelt hat. Von daher vielleicht auch, um eventuellen Begehrlichkeiten anderer Clubs vorzubeugen, dass man da natürlich seinen Erfolgstrainer möglichst lange hält.
Erfolg hat er gehabt in den letzten Jahren, als er zur MT Melsungen gekommen ist, da hat man noch gegen den Abstieg gespielt und er hat gesagt, wir möchten nach Europa, hat dann geklappt. Siehst du Melsungen als großen Kandidaten, sich als Nummer 4 zu etablieren, hinter den 3 ersten Teams Flensburg, Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen?
Finanziell ist Melsungen mit Sicherheit sehr solide aufgestellt, natürlich auch immer unter der Prämisse, dass der Braun-Konzern da nicht die Lust verliert und das Sponsoring wirklich weiterhin so tatkräftig unterstützt, wie man das tut. Aber man ist natürlich finanziell sehr, sehr stabil aufgestellt und hat da vielleicht auch Vorteile gegenüber den Teams, die jetzt noch davor rangieren, wie Magdeburg und Göppingen, dass man vielleicht doch einfach ein bisschen solider planen kann. Man sieht ja auch immer wieder, dass man Spieler von Göppingen loseisen kann, wie jetzt vor der Saison Momir Rinic. Also das ist alles auf sehr soliden Füßen.
Auf sehr soliden Füßen stehen auch die Rhein-Neckar-Löwen mittlerweile wieder. Nachdem der gute Kollege Nielsen aus Dänemark da ja gesagt hat, ich möchte nicht mehr mitmachen, hat man sich einen tollen Kader zusammengestellt mit weniger finanziellen Mitteln als vorher. Und der Macher bzw. derjenige, der in der sportlichen Verantwortung steht, Nikolai Jakobsen, der hat sich jetzt auch entschieden, seinen Vertrag zu verlängern. Würdest du das ähnlich interpretieren wie bei Michael Roth? Denn bei Jakobsen muss man sagen, er hat ja als Trainer noch nicht so extrem viel nachgewiesen in der Bundesliga. Er ist kaum ein halbes Jahr in Deutschland.
Ja, aber er hat immerhin schon mal mit Aalborg die Überraschung geschafft und ist dänischer Meister geworden, im zweiten Jahr dann Vizemeister. Vielleicht hat er auch dieses Siegergehen aus seiner Zeit beim THW Kiel irgendwo mitgenommen. Das wird man dann sehen. Ja, letztendlich scheint es natürlich irgendwo zu passen. Und er hatte ja noch bis einen Vertrag, der bis 2016 gültig war. Ich denke mal, man wird dementsprechend auch ein bisschen das Gehalt aufgestockt haben. Also da gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil ansonsten hätte es ja keinen Grund gegeben, diesen Vertrag vorzeitig zu verlängern.
Lars Lamadé, der Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Löwen, hat übrigens gesagt, dass er sich jetzt dann in Gespräche begeben wird mit Uwe Gensheimer, der noch einen Vertrag hat bis Juni 2016, ist der einzige Spieler, den man noch nicht langfristig gebunden hat, mit dem man noch länger zusammenarbeiten möchte. Also da bin ich sehr gespannt. Uwe Gensheimer übrigens ganz aktuell zum Handballer des Jahres gewählt worden. Zum vierten Mal in Folge bereits und auch zum vierten Mal insgesamt. Und bei den Frauen hat Katja Schülke diese Auszeichnung erhalten. Kannst du dich damit einverstanden erklären in beiden Fällen?
Ja, also der zweite Platz, Steffen Weinhold, hätte es mit Sicherheit genauso verdient in diesem Jahr. Ich denke, auch gerade mit den Leistungen, ob es jetzt in der Champions League letzte Saison noch für Flensburg war, diese Saison für Kiel, wäre mit Sicherheit auch eine sehr, sehr gute Wahl gewesen. Und ich denke, dass sich Steffen Weinhold mit der Leistung bei dieser WM dann nochmal in den Fokus gespielt hat und vielleicht dann nächste Saison diese Auszeichnung sich vielleicht auch mal schnappen kann. Bei den Frauen muss man natürlich sagen, Katja Schülke hat vor Susan Müller gewonnen, die natürlich bei der Europameisterschaft jetzt auch wenig Werbung in eigener Sache betreiben konnte, in der Liga auch mittlerweile im Ausland spielt. Also von daher wundert mich eigentlich noch eher der zweite Platz, den Susan Müller dann belegt hat bei so einer Publikumswahl. Und ja, Xenia Miniskaya hat sich wirklich in den Fokus gespielt und wird natürlich jetzt auch mit dem Wechsel von Metzingen zum HC Leipzig da nochmal entsprechend punkten und könnte mir vorstellen, dass das eine sehr, sehr harte Konkurrenz für Katja Schülke in den kommenden Jahren wird.
Für wen hättest du dich denn entschieden? Für Steffen Weinhold und dann jemand anderen als Katja Schülke oder hättest du dich dann auch im Endeffekt für Gensheimer und die Leipzigerin entschieden?
Ich hätte mich für Steffen Weinhold entschieden, durchaus. Ansonsten bei den Frauen tue ich mich ein bisschen schwer, dieses Jahr da so eine Entscheidung zu treffen. Handballerin des Jahres. Leipzig ist natürlich Pokalsieger geworden, der THC ist Meister geworden. THC dominiert auch die Liga ein bisschen. Von daher hätte ich eine Spielerin vom Thüringer HC genommen und dann vielleicht auch mal Jana Krause oder Kerstin Wohlwold oder Katrin Engel in Betracht gezogen. Oder eine Danik Snelder, die sehr, sehr stark am Kreis spielt, in der Abwehr durchaus ordentlich zupackt und letztens auch noch ihre Qualitäten auf der Rückraummitte unter Beweis gestellt hat. Also das wäre auch eine sehr, sehr gute Wahl gewesen, aber Ausländer haben es bekanntlich schwer.
Interessante Auswahl, muss ich sagen, denn einen Namen hast du gar nicht erwähnt, das ist der von Nadja Nadgorna, ja, die, glaube ich, auch eine wichtige Rolle spielt beim Thüringer HC. Und ganz nebenbei erwähnt, Clara Woltering ist in das All-Star-Team der Champions League gewählt worden und war mit ihrem Verein auch im Finale. Also ich glaube, die beiden wären auch in Frage gekommen. Wir wollen uns aber damit nicht weiter aufhalten und direkt zurückgehen sozusagen in die DKB-Handball-Bundesliga, denn es gab da noch ein paar Transfers in Hannover und in Wetzlar.
Ja, Metalurg Skopje hat ja schon ein paar finanzielle Probleme gehabt. Darko Stanic war schon unter anderem in der Hinserie nach Bietigheim gewechselt. Und jetzt sind auch Philipp Mirkulowski und Dejan Manaskov in die Bundesliga gewechselt. Manaskov spielt auf links außen. Papa Peppi war schon in Deutschland, spricht, glaube ich, auch schon Deutsch. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er ist sogar in Deutschland geboren. Auf jeden Fall war er als Kind schon in Deutschland. Und ja, Philipp Mirkulowski verstärkt die TSV Hannover-Burgdorf. Sehr, sehr starker Rückraumspieler. Ich denke, das hat man auch bei der WM jetzt gesehen, wo er doch eine der tragenden Säulen neben Kirill Lazarov bei den Mazedoniern war.
Um das kurz noch anzufügen, Dejan Manaskov ist in Veles geboren, ist jetzt kein Vorort von Hameln, wenn mich nicht alles täuscht, sondern eben eine Stadt in Mazedonien. Aber es könnte sein, dass er Deutsch spricht, ich weiß es nicht ganz genau. Wir werden es auf jeden Fall in naher Zukunft, glaube ich, mitbekommen. Es gab auch noch einen Transfer in Flensburg.
Ja, Flensburg hat sich mit dem Ägypter Ahmed El Amar verstärkt. Ja, damit reagiert man irgendwo auf die Verletzung von Holger Dlandorf, weil der Schwede Alvin Tingsvall schon wieder zurück nach Lund ist. Nach Angaben der Flensburger sei das berufsbedingt nötig gewesen. Kann sich dann jeder selber ausmalen, wie ernst man die Pressemitteilung zu nehmen hat, dass der Vertrag bis zum Ende der Saison ursprünglich wirklich mit dieser Absicht abgeschlossen wurde. Er muss nach den HWL-Statuten halt bis zum Ende der Saison abgeschlossen werden mindestens. Und ich glaube, dass diese Klarheit eigentlich bei den Flensburgern schon vorher bestand, dass das wirklich nur für die zwei Spiele beabsichtigt war, weil das lässt sich so ein bisschen auch aus der Aussage, die Dirk Schmeschke damals getätigt hat, so ein bisschen herauslesen.
Wo wir eben von Transfers gesprochen haben, von Metalurg Skopje, da spielt ja auch Pavel Attman. Kein zu unterschätzender Spieler auf Rückraum Mitte. Ich habe ihn bei der WM in Doha 5-mal spielen sehen und er hat mich im Prinzip 5-mal überzeugt. Ein sehr, sehr guter Mann. Könnte der auch in der Bundesliga landen oder siehst du den woanders?
Er wird ja seit der Sommerpause praktisch schon immer mit Westbrem in Verbindung gebracht. Natürlich würde so ein Spieler die Bundesliga bereichern, keine Frage. Die Frage ist natürlich aber auch, bei welchem Verein könnte er denn zum Tragen kommen? Das wäre letztendlich nur ein Verein, der auch Champions League spielt. Dementsprechend also sprechen wir da von Kiel, den Rhein-Neckar-Löwen und Flensburg. Solange Thomas Mogensen in Flensburg spielt, glaube ich nicht, dass man da großartig Bedarf hat, einen Pavel Attman zu verpflichten, ganz davon ab, dass der mit Sicherheit auch die entsprechenden Euros aufrufen wird bei den Rhein-Neckar-Löwen. Auch die sind mit Andi Schmid erstmal gut aufgestellt und von daher und der THW Kiel, ich glaube, über die Qualitäten von Dufnia, Kanejas, Weinhold und Jicha müssen wir nicht reden.
Nee, das glaube ich müssen wir nicht. Also das sind herausragende Spieler und ich glaube nicht, dass der THW Kiel da annähernd Bedarf hat, noch jemanden dazu zu holen. Die Rhein-Neckar-Löwen haben auf Rückraummitte mit Andi Schmid einen herausragenden Spieler. Flensburg, wie du auch schon gesagt hast, mit Thomas Mogensen genauso. Dementsprechend wird er dann wohl nicht in die Bundesliga kommen. Ich bin gespannt, wo er landet. Ein anderer, der aber in die Bundesliga kommen könnte, ist Michael Biegler. Der wird ganz heftig mit dem HSV in Verbindung gebracht. Dann wohl ab dem 1.7. in Doppelfunktion. Kannst du das A so bestätigen und B, was hältst du von dieser Personalie?
Naja, also es soll wohl so sein, dass sich Biegler und der HSV zumindest mündlich schon mal einig sind. Ist natürlich die Frage, inwiefern der polnische Verband dazu stimmt, gerade mit Blick auf die Heimeuropameisterschaft. Dieser Aushilfsjob beim SCDA SK Leipzig über ein paar Wochen ist ja dann schon mal noch was anderes als jetzt eine komplette Saison, die wichtigste Saison im polnischen Handball praktisch irgendwo nochmal zu machen. Ich bin gespannt, ob das wirklich so hinhaut. Ich kenne die Vertragsdetails von Biegler natürlich mit dem polnischen Verband nicht, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das nicht so problemlos vonstatten geht, da eine Einigung mit dem polnischen Verband hinzubekommen, gerade mit Blick auf diese Heimeuropameisterschaft nächstes Jahr, die für den polnischen Verband wirklich absolute Priorität hat.
Also du denkst, das könnte noch kippen?
Naja, also solange es noch nicht feststeht, kann immer alles passieren. Wie gesagt, der HSV legt sich kräftig ins Zeug und ich gehe davon aus, dass sich der polnische Verband das zumindest gut entlohnen wird, wenn Michael Biegler da entsprechend weg ist. Man muss natürlich auch sehen, der Liga-Alltag, also die polnische Mannschaft besteht ja wirklich jetzt zu großen Teilen aus Spielern, die jetzt in der einheimischen Liga sind. Also es sind ja nur noch zwei Bundesliga-Profis nach dem mit den Magdeburgern Rojewski und Jurecki, wobei Jurecki demnächst auch schon weg ist. Und dann ist nur noch Piotr Wischomirski bei Szeged da und alles andere spielt in der polnischen Liga. Und das könnte ein bisschen ein kleines Problem werden, das es zu lösen gilt.
Wobei Biegler in einem Interview mit uns im vergangenen Sommer gesagt hat, er würde es gerne sehen, wenn der ein oder andere jüngere polnische Nationalspieler mal in die Bundesliga gehen würde, um sich dort weiterzuentwickeln. Aber wir bleiben natürlich dran an dieser Personalie. Ich selbst werde am Wochenende in Kielce sein, beim Heimspiel gegen Dunkerque in der Champions League. Und vielleicht kann ich da das ein oder andere zu dieser Thematik noch in Erfahrung bringen. Wir haben noch ein paar Themen für euch, und zwar Kurz Frauen, Bundesliga und Champions League, dann ein wenig Theater beim Deutschen Handballbund, da sprechen wir aber nächste Woche noch ein bisschen genauer drüber, und Welthandballer des Jahres. Fangen wir damit mal an, Christian. Normalerweise wird der um diese Zeit bekannt gegeben, beziehungsweise ist schon bekannt gegeben worden. Hast du irgendwas gehört in die Richtung?
Nein, ich habe absolut noch nichts gehört. Es ist ein bisschen verwunderlich. Normalerweise gibt es im Dezember immer so eine entsprechende Liste, wer denn jetzt irgendwo nominiert ist bei Männern und bei Frauen. Und im Ende Januar wird dann das Ganze bekannt gegeben. Und dann gibt es später nochmal ein Event beim IAF-Sponsor in Herzogenaurach, wo dann die Ehrung letztendlich vorgenommen wird. Bis jetzt ist wirklich noch gar nichts in der Hinsicht verlautet worden. Vielleicht ist es so wie 91 bis 93, dass auch gar nicht mal gewählt wird. Wer weiß es schon.
Das müssen wir abwarten, und ich bin gespannt, wer da im Endeffekt gewählt wird. Ich glaube, bei den Männern hat Nikola Karabatic ganz ordentliche Chancen. Bei den Frauen ist es, glaube ich, ein sehr, sehr offenes Rennen. Dann wollen wir wieder zurückkommen zu den anderen Themen, die ich schon angekündigt hatte. Frauenhandball, Bundesliga und Champions League. Der Thüringer HC, der schwächelt ein bisschen.
Sie haben natürlich auch einen entsprechend kleineren Kader als in den vergangenen Jahren. Und die Belastung ist natürlich jetzt auch ein bisschen wirklich, wirklich riesig gewesen. Von daher haben wir das die ganze Saison immer gesagt. Wir müssen sehen, wie der THC diese Belastung wegsteckt. Der Einbruch scheint jetzt mal gekommen zu sein. 3 Punkte in der Liga abgegeben, jetzt auch gegen Volgograd zu Hause verloren. Spiel, was man nicht unbedingt hätte verlieren müssen. Von daher läuft nicht ganz so rund gerade.
Es läuft nicht wirklich rund, und würdest du sagen, in der CL wird es ganz, ganz schwer, oder ziehen sie da an Wada noch vorbei? Am Wochenende steht ein ganz, ganz wichtiges Spiel auf dem Programm. Sie müssen nach Leipzig, nicht in der Liga, sondern in der Champions League. Das müssen sie gewinnen, das Ding.
Ja, das müssen sie gewinnen, denn ansonsten haben sie schon 4 Punkte Rückstand auf Leipzig. Wada Skopje wäre dann eigentlich noch die einzige Mannschaft, die so in der Schlagdistanz dann ist bei 3 ausstehenden Spielen. Und von daher für Wada natürlich, Wada muss nach Volgograd. Wenn Wada da den Auswärtssieg landen sollte, dann wird es ganz schwer für den THC bei einer Niederlage in Leipzig. Also von daher kann die Devise eigentlich nur lauten, 4 Punkte gegen den HCL einzufahren in den beiden Spielen, die man hat. Dann wird es auch was mit dem Viertelfinale.
Und Meisterschaft, schaffen sie das, die Kurve da zu kriegen? Ich meine, sie haben immer noch die wenigsten Minuspunkte in der Liga.
Sie haben die wenigsten Minuspunkte, aber ja, man muss halt sehen, wie sie natürlich diese Belastung mit den englischen Wochen jetzt insgesamt wegstecken. Ausrutscher dürfen sie sich nicht erlauben. Buxtehude ist wirklich in der Schlagdistanz, hat eine geringere Belastung, weil sie nur ERF-Pokal spielen. Wenn sie jetzt da am Wochenende gegen Leverkusen weiterkommen sollten, haben sie immerhin noch einen Monat praktisch Zeit, bis dann das nächste internationale Spiel auf dem Programm steht. Und in der Zeit hat der THC praktisch 3 weitere Spiele international bestritten. Also das ist eine ganz andere Kiste.
Dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ich glaube, es wird bis zum Schluss spannend bleiben. Und ich meine auch, das letzte Spiel der Saison heißt Thüringer HC gegen Buxtehude SV. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
Also in meinem Spielplan, den ich vorliegen habe, heißt das letzte Spiel Thüringer HC gegen HC Leipzig.
Okay, dann habe ich mich da, glaube ich, vertan. Wir gucken aber nochmal nach. Ich meine, es wäre relativ spät in der Saison. Aber da das ja hier alles recht schnell geht mit diesem Internet, ist das vorletzte Heimspiel für den Thüringer HC und trotzdem relativ spät in der Saison dann dieses Schlüsselspiel, wo vielleicht die deutsche Meisterschaft der Frauen 2014-2015 entschieden wird. Die Zeit rennt uns ein wenig davon, Christian, deswegen von dir noch ein ganz kurzer Kommentar zu der Geschichte, die Sportbild veröffentlicht hat. Interview mit Bernhard Bauer nach dem Motto, ja, der Bob Hanning, der prescht da ein bisschen zu sehr nach vorne, das hat mir nicht gefallen. Wieder blöd, dass sowas an die Öffentlichkeit kommt.
Ja, man muss sich natürlich beim DHB fragen, ob man derartige Statements in der Öffentlichkeit machen muss. Ja, letztendlich ist Bob Hanning natürlich irgendwo ein Macher, ja, und das ist bekannt und das wusste man, als man sich auf die Personalie eingelassen hat. Deswegen hat man ihn ja auch geholt, damit er was bewegt, und er ist mit Sicherheit auch derjenige, der in den Medien sich grundsätzlich besser oder im TV besser verkaufen kann, als das ein Bernhard Bauer kann. Sie haben unterschiedliche Rollen und sie müssen diese unterschiedlichen Rollen einfach zum Wohle des deutschen Handballs ausfüllen, und dann funktioniert das.
Gemeinsam ist, glaube ich, da das Schlüsselwort im Sinne des Handballs in Deutschland und der Entwicklung des Handballs hierzulande. Wer übrigens dazu nochmal eine interessante Sondersendung hören möchte, dem sei unsere Ausgabe zur Vermarktung des Handballs in Deutschland empfohlen. Zu Gast sind dort Frank Buschmann und eben Bob Hanning. Ich glaube, mehr geht nicht wirklich. Dann haben wir noch zum Abschluss unser Quiz für euch. Wir wollten in der letzten normalen Ausgabe wissen, welcher Verein denn bisher den höchsten Zuschauerschnitt in der Bundesliga hat. Das sind die Rhein-Neckar-Löwen mit 10.622 Gästen vor dem THW Kiel, der knapp 350 Zuschauer pro Partie weniger aufweisen kann. Die neue Quizfrage haben wir natürlich auch vorbereitet. Ein wenig passt sie zum Thema der Sendung bzw. einem Thema, das wir in der Sendung hatten, nämlich wer war der bisher einzige Spieler, der zweimal zum Welthandballer des Jahres gewählt wurde? Das würden wir gerne von euch wissen. Ansonsten herzlichen Dank, Christian. Und der Hinweis noch, in der kommenden Woche gibt es ein Interview mit Tobias Reichmann. Und das soll es gewesen sein. Alle Infos gibt's wie immer dann auf facebook.com/kreisab oder auf twitter @kreisab.de. Bis nächste Woche.